Unterwegs nach Hause leuchtet Herr dein Licht. Auf dein Wort zu trauen, gibt uns hoffentlich Zuversicht. Geschwister, ich habe ein Problem. Hier im Überflussraum, überall im Internet sind so viele unterschiedliche Personen, so viele unterschiedliche Erfahrungen, so viele unterschiedliche Sichtweisen. Das kann eigentlich gar nicht funktionieren, dass wir eins werden. Es sei denn, es passiert ein Wunder. Ich meine das wirklich so, dass wir nicht nur zusammen in einem Raum sitzen, sondern dass wir eins werden im Geist und in der Wahrheit. Das ist ein Wunder, das ich nicht vollbringen kann. Wir haben gebetet, ich würde gerne nochmal mit euch das Haupt beugen. Ich würde gerne um dieses Wunder beten, dass Gott das vollbringt heute, wo immer du sitzt, hier unten oder dort, wo du zu Hause bist. Vater, wir kommen zu dir und wissen um unsere Nichtigkeit, um unsere Schwachheit, um unsere Begrenztheit. Und wir können die Seelen, für die du gestorben bist, heute Morgen nicht zählen, die sich verbinden wollen unter deinem Wort. Du siehst jeden Einzelnen jetzt, alt, jung und mit all den Paketen und Lasten, mit denen wir hier vor dir stehen, sitzen oder knien. Herr, mach uns bereit, dass wir deinem Wort vertrauen und wirke das Wunder, das du gewirkt hast bei den Aposteln, als der Frühregen fiel. Und wir bitten dich um dieses Wunder, dass dein Spätregen auf uns ausgegossen wird, jetzt in diesem Morgen. Und wir danken dir, dass du unser Gebet erhörst. Amen. Mir juckt es sehr in den Fingern, diese Uhr nochmal zu verstellen. Auf mysteriöse Weise ist die Zeit von 2:12 bis heute auf 5:12 zurückgesprungen. Und ich nehme an, das war der Designer, der das entworfen hat und das war ihm so wichtig. Aber vielleicht liegt es auch daran, Geschwister, dass dieses 5:12 für uns schon in die deutsche Sprache übergegangen ist. Wenn wir sagen wollen, dass etwas ganz, ganz dringlich ist und dass es die Zeit irgendwo ausgeht, dann benutzen wir diesen Begriff, es ist 5:12. Und der ist so eingegangen in unsere Sprache, dass es immer seit Jahrzehnten, vielleicht schon seit Jahrhunderten 5:12 ist. Danke für dieses Stück, das hier gerade gespielt wurde. Ich bin nicht so gut im Französisch, aber ich habe mir übersetzen lassen, dass das Stück heißt, nach dem Traum kommt das Erwachen. Stimmt das? So in etwa? Nach dem Traum kommt das Erwachen. Ich werde meine Hand nicht anlegen, ich habe es versprochen. Aber würde ich es tun, würde ich jetzt den Zeiger, den Minutenzeiger, auf 5:12 stehen. Denn das ist die prophetische Realität aus der Bibel und dem Geist der Weissagung. Der Mitternachtsruf war vor 177 Jahren. Das ist das Licht, von dem wir gerade gesungen haben. Unterwegs nach Hause leuchtet Herr dein Licht. Das ist eine Vision, dass auf diesem Weg des Adventvolkes ein Licht leuchtet bis zum Ziel. Das war vor 177 Jahren. Und wenn ihr mir erzählen wollt, dass es seit 177 Jahren 5:12 ist, dann gehe ich da nicht mit. Selbst die Society of Atomic Scientists hat schon im Jahr 2016 die Weltuntergangsuhr auf 2:12 gestellt. Und da sind sie mit Timo hier im Schritt. Ihr versteht, was ich sagen will. Es ist nicht 5:12. Es ist prophetisch 5:12. Wir leben in der Zeit der Verzögerung. Der Mitternachtsruf liegt hinter uns. Wir hören das Echo, wir hören noch immer diesen Ruf, aber er wurde vor über 170 Jahren gegeben. Geschwister, lasst uns korrigieren, lasst uns erwachen aus dem Traum. Nach dem Traum kommt die Realität. Ich hoffe, dass Gottes Geist ein Stück weit Realität durch diese Worte, durch dieses Studium, das wir jetzt angehen wollen, durch die Adventgeschichte und durch die Bibel, dass er uns hilft, dass unser Erwachen etwas soft ist. Die meisten von uns haben es erlebt, nicht nur einmal, sondern vielleicht schon mehrere Male, sicher sogar. Je älter wir sind, desto öfters haben wir es in der Regel erlebt, nämlich Wohnungssuche, dass wir uns auf den Weg machen und ein neues Heim suchen. Haben wir alles erlebt, oder? Können wir alle mitreden? wie es uns da ging. Das ist die Zeit, wo man einfach überlegt, was nehme ich mit in dieses neue Heim? Was brauche ich noch? Das war für mich und meine Familie immer die Zeit, wo wir ausgemistet haben. Wo wir gesagt haben, das nehme ich nicht mit in die neue Wohnung, das wird wieder nur ein Jahr in der Ecke liegen. Und so ist Umzug immer etwas, wo wir vielleicht etwas aufgeben müssen, aber vielleicht auch Chancen haben, unser Leben neu zu orientieren, neu zu ordnen. Wir suchen nach unserem neuen Zuhause. Geschwister, wenn ich zurückdenke, ihr werdet es mir vielleicht nicht glauben, ich bin kein Predigerssohn, dann kann ich mich in meinem Leben an genau 25 Wohnungen und Häuser erinnern, die ich mein Zuhause nannte. 25. Ihr könnt das kalkulieren. Mit meinem Alter macht das ein Umzug alle 2,2 Jahre. Und ich habe ja noch nicht die Strohhütte mitgerechnet in der Wüste Turkana. Geschwister, ich möchte euch sagen, ich will nach Hause. Könnt ihr mir das glauben? Ich möchte hier keine Floskeln, homiletische Satzbauten euch an den Kopf werfen. Ich will nach Hause. Ich brauche keine 26. Wohnung, keine 27. Haus. Ich brauche das nicht mehr. Ich will es auch nicht mehr. Ich will heim. Und wenn das dir auch so geht, dann werden wir in diesem Studium der Bibel jetzt sehr eng zusammenkommen. Jesus versprach uns, und ich lade euch ein übrigens, wir sind so auf die Technik mittlerweile eingestellt, nehmt eure Bibel analog, ich hab meine Analoge jetzt nicht hier, es hat einen Grund, aber nehmt eure Bibel zur Hand. Wir werden in die Bibel eintauchen und wir werden Bekanntes und vielleicht weniger Bekanntes in diesen Minuten erleben und wollen, dass Gott zu uns spricht. Johannes 14, ein bekannter Text, wir kennen ihn auswendig, wo Jesus uns verspricht, dass er für jeden von uns eine Wohnung vorbereitet hat. Keine hohe Theologie, keine komplexen Strukturen und Chiasmen und Typologien in diesem Text. Es ist einfach nur ein Bibeltext, ein Versprechen, eine Verheißung. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, heißt es ab Vers 2. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Der Text ist das Konzentrat aus unserem Thema heute und an dieser Tagung. Die Wiederkunft und die Nachhauseweg. Alles in einem Text. Als ich mir den genauer anschaute, entdeckte ich eine Verheißung, die unermesslich ist. Das Wort, das schlichte Wort Wohnung, berührt uns kaum, oder? Wohnung, tiefe Theologie in Wohnung, ja, ist es. Und die, die vielleicht wissen, wohin ich anspielen will, wissen, da steckt ungeheure Theologie drin in dem Wort Wohnung. Schon von dem Verlassen der ersten Wohnung im Eden, über die ganzen Wohnungen, wo Gott versucht hat, wieder eins mit uns zu werden, über den Altar, über den Stiftshütte, über den Tempel, dann kommt Jesus Gott selbst und wird die Wohnung Gottes. Er stiftshüttete unter uns. Dann schafft er eine Gemeinde, die zur Wohnung wird, die Grundfeste der Wahrheit, sagt Paulus an den Timotheus. Und dann der Gläubige, die Wohnung Gottes. Wohnung ist so tief theologisch. Nach Hause, dieser Gedanke, ist, ihr werdet es gleich sehen, ist eine der roten Linien, die garantiert, dass wir am Ziel ankommen. Das Wort Wohnung heißt wörtlich übersetzt Monä, bleibe. Da ist auch das Wort in Offenbarung drin, Hypomonä, bleiben, drunter bleiben. Das ist die Bleibe, man bleibt, man bewegt sich nicht mehr, man ist angekommen. Das meint Zuhause. Und während unserem Sprachgebrauch das meistens alles verdreht, ich meine, was, wenn ich sage bleibe, was bedeutet das? Bleibe. Suchst du bei einer neuen Wohnung nach einer Bleibe? Das ist so negativ beladen, dieses Wort, aber nicht in der Bibel. In der Bibel meint es wirklich, ich bin da, ich bin angekommen. Und wir sind noch nicht angekommen, auch wenn wir auf dem Weg sind. Es gibt solche Sprichworte, die man sieht in solchen Kiosken und Bücherläden, Karten, Grußkarten. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Stimmt das? Wie oft haben wir solche Sprüche übernommen und meinen, der Weg sei das Ziel? Na, da ist ein Funken Wahrheit drin, dass man nicht aufgibt vielleicht und so weiter. Aber es ist so falsch, falscher kann es gar nicht sein in Bezug auf die Bibel, wenn es ums Nachhausegehen geht. Der Weg ist nicht das Ziel. Wir wollen hier nicht Jahrzehnte und Jahrhunderte weiter das Rad drehen, dass wir hier sind als Gemeinde und sagen, wir wissen die Wahrheit. Es mag vielleicht sentimental klingen mit diesem ganzen Heimat und so, vor allem ihr Jungen, die ihr jetzt hier sitzt und zugeschaltet seid. Mensch, Heimat und dieses ganze sentimentale Ding. Warte noch ein paar Minuten. Diese Erkenntnis, dieses Heimatsaspekt, dieses Angekommensein, war ein Kernmerkmal der ersten Christen und der Gemeinde der Übrigen. Wisst ihr das? Wenn ich euch frage, was ist denn das Kernmerkmal der Übrigen? Interessantes Thema dann bei Omega. Was ist das Kernmerkmal? Wir sind schnell als Theologen, als Adventisten, als Bibelkenner und wir kennen sofort die Merkmale. Sabbat, dieses, das, das. Ich habe so selten gehört, dieses Merkmal, was das grundlegende Merkmal ist, an den allen anderen sich anbinden. Das hatten die ersten Christen. In Hebräer Kapitel 11 wird von ihnen berichtet. Die Gemeinde der Übrigen. Es begann damals mit den Übrigen. Wir haben hier keine feste Bleibe, war ihr Bekenntnis, sondern die zukünftige Stadt suchen wir, Hebräer 11, Abvers 13. Ihr kennt den Text, manche Texte werde ich sehr schnell drüber gehen, weil ich voraussetze, dass ihr die kennt und die sie nicht kennen, müssen umso besser zuhören. Ich habe auch keine Präsentation, kurze Klammer. Das erfordert, dass ihr ein bisschen konzentrierter zuhört. Das hat keine tiefen Gründe, außerdem, dass man ein bisschen Zeit spart in der Vorbereitung, aber ich glaube, dass wir, je näher wir kommen an unser Ziel, desto analoger wird unser Leben. Desto mehr müssen wir uns reduzieren auf das, was eigentlich wirklich bleibt. Das Wort. Und da heißt es in Vers 13, diese haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Und schaut mal, springt in Vers 16, da heißt es, sie sehnten sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen, und darum schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott zu heißen. Wisst ihr, es gibt so viele Predigten und Erklärungen, die ich die letzten Jahre gehört habe, in denen scheinbar genau die Gründe analysiert wurden, warum wir immer noch hier sind. Die häufigsten, die ich gehört habe, waren Verweltlichung, Verwässerung der Lehre, Identitätsverlust, Lauheit, etc., etc. Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, ob wir hier nicht die gleiche Tragödie erleben wie im Gesundheitswesen. Dass wir uns ständig mit Symptomen abgeben. Ist völlig egal, um was es geht, welche Krankheit. 99% unseres gesamten globalen Gesundheitssystems ist so kaputt, krank, verrottet und korrupt. Wie sollen hier Menschen Heilung finden? Der Satan hat es geschafft, uns an den Symptomen festzuhalten. Und die Symptome mögen gut sein und korrekt diagnostiziert sein, aber sie helfen nicht wirklich, das Problem zu beseitigen. Warum wir noch hier sind, Geschwister, ist nicht Verweltlichung, Verwässerung der Lehre, fehlende, mangelnde Identität, Ökumene. Das sind nicht die Gründe, das sind Symptome. Das sind Folgen von etwas. Und wenn wir uns überlegen, was ist denn die Ursache, dass dieses überhaupt erst entstehen kann? Verwässerung, dieses, das, ich will jetzt nicht alles durchgehen. Ich denke nur an die Präsentationen, die Timo und Stan und die anderen gegeben haben. Ich will das nicht alles wiederholen, die Zeichen und das. Geschwister, lasst uns an die Ursache gehen, warum wir noch hier sind. Ich komme gleich noch zu diesem Bild. Ja, wir sind auf dem Weg. Wir bräuchten nicht mehr hier zu sein. Aber wir sind's. Und bevor du jemandem die Zigarette und die Flasche Bier aus der Hand nimmst, denk erst drüber nach, was derjenige wirklich für ein Problem hat. Denn wenn jemand das erkennt, wo er steht und warum es nicht vorwärts geht oder warum es oft nur rückwärts geht oder mal vorwärts und wieder zurückwärts, dann weißt du, dass das alles nur Symptombehandlung ist. Es gibt eine tiefere Ursache. Und das hat was mit den Auszugsbewegungen zu tun, die es in der Bibel gibt. Ich kann nicht alle behandeln, aber nehmen wir nur zwei exemplarisch. Ägypten. Paulus schreibt davon, dass wir davon lernen sollen, für die auf das Ende der Zeit gekommen ist, dass dieser Auszug etwas uns speziell zu sagen hat. Was war die Ursache, dass sie nicht ans Ziel kamen, bis auf zwei Personen? Dass sie dort in der Wüste sterben mussten? Was war das? Ja, wir können jetzt alle Gründe anführen, aber geht bitte an die Substanz, an die Ursache. Sie sehnten sich nach Ägypten. Das wurde ihre Heimat. Die meisten, die dort liefen, kannten Josef nicht mehr. Die waren 400 Jahre oder wie auch immer, waren die dort. Das war die fünfte Generation, wenn man in 40 Jahren Rhythmus rechnet. Oder Entschuldigung, das war die zehnte Generation. Zehn Generationen, wenn ihr rechnet, das sind zu unseren Vätern und Müttern im Glauben zurück zum Mitternachtsruf 1844, das sind gerade mal fünf Generationen. Das war doppelt so lang. Da war nicht mehr viel übrig. Man kannte noch aus den Bettgeschichten von Oma und Opa, dass sie mal den Sabbat gefeiert haben, dass es mal ein Haus gab, das Heiligtum heißt. Denkt ihr drüber nach, wenn ihr das lest? Da zog ein Riesenvolk Ägypter aus. Beschnitten an der Vorhaut, aber Ägypter im Herzen. Christian hat es erwähnt mit der Äußerlichkeit und andere. Es war ihnen zur Heimat geworden. Ägypten war ein Teil ihrer Sehnsucht geworden und deswegen hört ihr auch die Worte und merkt euch das Wort Sehnsucht. Warum sind wir aus Ägypten gegangen? 4. Mose 11. Warum sind wir aus Ägypten gegangen? Denn, Zitat, da ging es uns gut in Ägypten. Da ging es uns gut. Ich gehe nicht auf weitere Details ein. Wie war das mit dem Auszug aus Sodom? Vielleicht zwei der dramatischsten in der Bibel. Wie war das da? Was war die Ursache, dass Lots Frau und ein Teil seiner Familie, Lots Familie, zurückblieb? Eigentlich ist nur wirklich er ausgezogen, wenn man es ganz genau nimmt, aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Denn seine Töchter waren zwar auch rausgegangen, sie haben auch nicht zurückgeguckt, aber sie waren Sodomiten. Ihr wisst, was sie mit ihrem Vater gemacht haben, ich brauche es nicht erklären. Das war klar, Lebensstil, Philosophie, Sodoms. Die Bibel schweigt über den weiteren Verlauf relativ. Was war die Ursache, warum sie zurückblieb? Sodom wurde zu ihrer Heimat. Sie sehnte sich zurück nach Sodom. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, hört aus Patriarchen und Propheten. Während ihr Körper ausgezogen war, hing ihr Herz an Sodom. Sie war unterwegs nach Hause. Sie wusste nur nicht, wohin Gott sie führen will. Erstmal in die Berge hieß es, geh da hoch auf die Berge. Sie war unterwegs, kam nie an. Es geht weiter, obwohl sie so sehr begünstigt wurde, dieses Vorrecht hatte, aus der gottlosen Stadt herausgerufen zu werden, hatte sie das Gefühl, jetzt hört drauf, Gefühl, dass man von ihr zu viel verlangte. Es war zu viel verlangt. Christsein ist gut, aber bitte nicht zu extrem werden. Werdet bitte nicht extrem, bleibt immer schön in der Mitte, der ausgewogenen Mitte. Ich kann sowas nicht hören, Geschwister, weil diese Sätze halten unser Volk seit Jahrzehnten auf 5:12. Wir reden 5:12, wollen aber nicht darüber reden, dass es 5:12 ist. Dann sagt, jetzt hört euch das an. Das ist unfassbar. Dass man zu viel von ihr verlangte, war ihr Gefühl. Denn der Reichtum, den sie über Jahre hinweg angehäuft hatte, sollte dem Untergang überlassen werden. Habt ihr das gewusst? Na klar, sie war Mutter, sie hatte auch Familienangehörige, Schwiegersöhne und so weiter da drin. Das tut weh. Das tut weh. Aber wenn Gott sagt, hier, das ist der Weg, den geht weder zur Rechten noch zur Linken, dann weiß er, was er von uns verlangt. Reichtum, den sie über Jahre angehäuft hatte, sollte zum Untergang nach Gottes Plan überlassen werden. Geschwister, das wird eine entscheidende Rolle spielen von uns allen, die hier sitzen, ob manche ankommen oder manche nicht ankommen. Und hier kann ich nur noch mal erinnern, was der Gerhard so eindrücklich immer vermitteln schafft. Es kommt der Moment, wo ihr nichts mehr, aber auch gar nichts mehr anfangen könnt mit euren Euros und mit euren Papieren, Wertpapieren und euren Verträgen und Versicherungen. Der Zeitpunkt kommt. Und wir denken, ja, wenn der Zeitpunkt kommt, werde ich das alles schnell verflüssigen und zur Mission machen. Das ist ein Irrglaube. Ich werde dazu noch mehr sagen. Und das Zitat geht weiter, anstatt die Befreiung dankbar anzunehmen, blickte sie zurück und sehnte sich, hört ihr das Wort? Sie sehnte sich ein Leben wie diejenigen, die göttliche Warnung zurückgewiesen hat, zu leben. Sodom war ihr Zuhause. Deswegen konnte Gott sie nicht befreien. Er konnte nicht sagen, jetzt bist du aus der Stadt draußen, du hast es geschafft. Denn sie hat Sodom mitgenommen auf ihren Weg. Unterwegs nach Hause heißt nicht, ich bin unterwegs nach Hause mit Sodom, Babylon und Ägypten. Es wird dich umbringen. In beiden dieser typologischen Auszugsbewegungen gab es Menschen, die sich physisch auf dem Weg begaben, aber das Herz nicht mitzog. Auch Adventbewegung ist Auszugsbewegung. Wisst ihr das? Wie begann unsere Geschichte vor 177 Jahren? Wo kamen diese ganzen Menschen her, die wir heute so pastoral unsere Väter und Mütter nennen? Woher kamen die? Sagt's mir. Woher kamen die Menschen? Waren die plötzlich da? In den Versammlungen, Zeltversammlungen überall? Und sie lauschten dem Wort Gottes Dinge, die sie noch nie gehört haben, obwohl sie gläubig waren. Woher kamen sie? Sagt's mir. Aus all den Kirchen. Und die waren nicht ungläubig. Aber sie hörten etwas, was so anziehend, was so kraftvoll war, dass sie nicht widerstehen konnten und sagten, dieser Bewegung möchte ich mich anschließen. Die Geschichtsdokumente sagen, es waren 500.000 Menschen in den USA. 500.000 Menschen. Übrig blieben etwa 50. Welcher Faktor ist es? Der Heilige Geist ruft dich gerade an und sagt, bitte mach dein Telefon aus. Aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen und Völkern und Kirchen, so heißt es in Offenbarung, hat Gott diese Menschen zusammengeführt und hat diese prophetische Bewegung, zu der wir heute gehören dürfen. Ist das dir bewusst? Du sitzt hier und gehörst zu dieser Bewegung, zu der da. Was für ein Vorrecht. Die Frage, die sich stellt, ist nicht, bist du unterwegs nach Hause? Die Frage, die sich stellt, ist, bist du unterwegs mit ungeteiltem Herzen nach Hause? Hängt irgendwas an dieser Welt, wo du sagst, es geht noch nicht. Nicht so schnell. Das ist die Ursache für Matthäus 24 in den letzten Versen von den beiden Knechten, warum der andere sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Das ist nicht eine theologische Analyse. Mein Herr kommt noch lange nicht, weil ich habe das rausgefunden aus der Bibel und so weiter, wissenschaftliche Fakten. Das ist, dass sein Herz spricht hier. Es darf noch nicht sein, nicht so schnell. Es gibt noch Dinge, die noch zu erledigen sind. Ja, Gott sei Dank haben wir Zeit und Gott lässt uns Dinge erleben. Meine Frage ist eine simple heute Morgen. Bin ich bereit für die letzte Etappe? Und noch eine Frage. Kennst du die Maßnahmen und Mittel, die Gott verwenden will, um uns bereit zu machen, an dem Ziel anzukommen? Das ist noch spannend, die Frage. Auch wenn das bedeutet, dass wir alles zurücklassen müssen. Jetzt in dieser Zeit, gerade jetzt, wo wir hier stehen, sitzen, vergessen wir, weil es ist vieles so angenehm, es ist so schön im Vergleich zu letztem Jahr, zu diesem Zeit, da wussten wir nicht, was ist nächste Woche und so. Wir wissen es im Prinzip immer noch nicht. Aber es hat sich alles ein bisschen beruhigt durch die Wahlen in Berlin. Aber das bleibt nicht so, Geschwister. Gerade jetzt, wo Lug und Trug dominieren, wo global angelegte Maßnahmen unsere Gewissensfreiheit immer mehr einschränken, wird mir, ich hoffe dir auch, bewusst, es geht nach Hause. Und das ist nicht irgendeine Etappe unterwegs, das ist die letzte Etappe. Wir sehen, wie sich das Szenario, hoffe ich, dass ihr das seht, immer mehr darauf konzentriert, dass Nichtkonformität zur globalen Agenda mehr und mehr Beschwerlichkeiten mit sich bringt. Ich benutze bewusst das Wort Beschwerlichkeiten. Merkt euch das Wort. Immer mehr Beschwerlichkeiten, das kommt nicht so. Immer mehr Beschwerlichkeiten. So können wir in den öffentlichen Medien lesen, viele sind hier gut informiert, dass an einer digitalen Identität gearbeitet wird. Und bei Nichtbeachtung menschlicher Regelwerke es nach sich ziehen soll, dass diese Menschen nicht mehr kaufen und verkaufen können. Das ist so altbacken für uns, dieser Gedanke, wie 5 vor 12. Das wissen wir, Offenbarung 13. Wissen wir das? Habt ihr das gelesen auf der Internetseite von ID 2020? Ein Projekt von Gates und der WHO und den Firmen, die er gegründet hat, hier für das da. Habt ihr es gelesen? Ich zitiere euch, weil ich weiß, da sitzen welche jetzt, die warten mit einem Block in der Hand und mit einem Stift, dass ich was sage. Um nachzuweisen, wie fern von der Realität Asi ist. Ich lese euch vor, damit ihr das glaubt. Zitat, und damit ihr wisst, woher ich zitiere, das ist ID 2020 Allianz Universale Identität und Du. So heißt dieser Artikel auf der Seite. Zitat, Ziel ist es, eine universale digitale Identität für jedermann zu schaffen. Ist gar nicht gegendert, dieser Text, Mensch. Für jedermann zu schaffen. Die Teilnahme an der modernen Wissenschaft, hör zu, die Möglichkeit, kaufen oder verkaufen zu können, ich zitiere wortwörtlich, eine Beschäftigung zu erlangen, Gesundheitsfürsorge, soziale Dienste und mehr sind nur noch mit einer digitalen Identität möglich. Zitat Ende. Als ich den Text las, dachte ich, die haben Offenbarung 13 aufgeschlagen und haben einfach abgeschrieben. Im Ernst, Geschwister, das ist wortwörtlich übernommen aus Offenbarung 13, ist aber eine Kraft, weltliche Kraft, die das hier konstruiert hat, den Text. Die fern ist von unserem biblischen Denken. Und dann kommt die ewige dicke Diskussion, diese Ablenkungsdiskussionen über die Frage, ist das Impfen das Mahlzeichen und so weiter. Und wir denken, das ist gegenwärtige Wahrheit. Thema gestern. Nein, weder ich, noch habe ich einen Adventisten getroffen in den letzten 2 Jahren, der behauptet hat, das Impfen sei das Mahlzeichen des Tieres. Ich weiß nicht, wen ihr trefft, aber ich habe noch keinen getroffen. Nicht mal die schrägsten Paradiesvögel haben das behauptet. Aber wer will, Geschwister, kann ganz genau erkennen, wie eine globale Gesundheitsdiktatur die Grundsteine für das Mahlzeichen legt und die Infrastruktur aufbaut. Wer das nicht sieht, wie hieß das nochmal? Nach dem Traum kommt das Erwachen. Aber andere Zeichen verraten uns auch, wir stehen vor der letzten Etappe. Erst im Januar dieses Jahres, 2021, konnte man bei einem der weltgrößten Nachrichtensender die Schlagzeile lesen. Und was ich alles sage, habe ich schriftlich. Ich zitiere, hört euch das an. Die erschreckende Verbindung zwischen christlichem Individualismus und der Covid-Impfstoffkrise. Dieser Artikel beschreibt, wie das christliche Element in der Gesellschaft für die Verbreitung von Covid mitverantwortlich ist. Und jetzt wird es spannend. Was ist denn das Element? Haltet euch fest, da ist eine Liste, eine Merkmalliste in dem Artikel. Und die zwei wichtigsten Merkmale, die dort genannt werden, sie nennen das nationalistisches Christentum zu kennzeichnen. Habt ihr schon mal was von nationalistischem Christentum gehört? Glaubt ihr, dass diese Worte zufällig gewählt werden? Jeder halbwegs Gebildete denkt, wenn ich sage nationalistisch, ist er schon fast drin in dem Wort nationalsozialistisch. Das ist die Macht der Sprache. Und wer sich damit auskennt, weiß, was ich meine. Das ist Konditionierung über Sprache. Das sind Leute, die sind nationalistisch. Auf Deutsch heißt es, sie sind gegen die Globalisierung. Und die zwei Kernmerkmale, die sie nennen, ist A, sie sind für eine strikte Trennung von Staat und Kirche. B, sie sind der Meinung, dass sich eine Regierung an den christlichen Werten orientieren sollte. Das langt aus, um dich einzustufen als mitverantwortlich für die Covid-Krise. Glaubt ihr immer noch, das geht 40 Jahre, 30 Jahre, 20 Jahre? Oh, der Taubert hat da in der Predigt, hat er die Zeit berechnet. Nein, habe ich nicht. Nein. Das nennt man in der Homiletik, das sind Wortstile, für die, die es nicht wissen. Ja, die Zeichen der Zeit, die sagen es uns. Auch wenn mein Fokus jetzt nicht darauf sein wird. Vor uns liegt die allerletzte Etappe. Und damit sollten wir uns jetzt gegenseitig trösten, Geschwister. Wir sollten uns nicht weiter ablenken lassen vom politischen Getöse, Angststrukturen und menschlichen Konzepten, die Erde retten zu wollen. Das ist Ablenkung. Selbst Kirchen fangen heute an, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu predigen. Wisst ihr das? Als gegenwärtige Wahrheit? Lasst mich ganz einfach sagen. Agenda 2030, das ist die Kurzform von den Nachhaltigkeitszielen. Agenda 2030, das sind noch 9 Jahre. Hier läuft ein Countdown. Das habe ich nicht gesagt, das steht in den Papieren drin. Es läuft in dieser Welt ein Countdown. Agenda 2030, Geschwister, liebe Prediger, die ihr das seht, und liebe Verantwortungsträger und Administratoren, es geht euch auch an. Agenda 2030 ist keine gegenwärtige Wahrheit. Und wenn diese Welt noch so nachhaltig gestaltet wird, führt der Weg dennoch nicht zum Ziel. Die Menschen brauchen Wasser und Brot, ja. Wir tun das in Afrika, hier in Deutschland, im Ahrtal, in der Wüste. Wir geben Wasser und Brot und sogar noch mehr. Sogar Toiletten, weil das extra drinsteht in den Nachhaltigkeitszielen, stehen die Toiletten als einen wichtigen Punkt. Ja, das ist auch wichtig. Aber du kannst auch mit Brot und Wasser und einer Toilette sterben und deine Ewigkeit verlieren. Hoffentlich wissen wir das als Hilfsorganisationen. Der Weg, den die Welt gegenwärtig predigt, ist nicht der Weg, den Christus uns im Evangelium gezeigt hat, Geschwister. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Johannes 14, schlagt mit mir wieder auf. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Habt ihr es? Vers 4. Wohin ich gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Wirklich? Kennst du den Weg? Die Frage, die hier eigentlich gestellt ist, von Thomas, seht, dass Thomas mit ihm im Dialog jetzt ist, mit Jesus. Und Thomas war jemand, der immer genau wissen wollte. Thomas war immer derjenige, der es ganz genau wissen wollte. Der sagt, ich glaube das nicht, ich sehe denn die Markzeichen in seinen Händen und in seiner Seite. Man sagt immer so schnell, der ungläubige Thomas. Aber der Thomas hatte eine Fähigkeit, die die anderen nicht so hatten. Der wollte es genau wissen. Der wollte mit eigenen Augen, der wollte selbst überzeugt sein durch den Beleg. Und er ist derjenige, der antwortet auf diese Aussage, ihr kennt den Weg. Thomas antwortet, Herr, wir wissen nicht, wie können wir den Weg wissen? Seht ihr es? Wie können wir den Weg wissen? Ich übersetze mal die Frage. Herr, wir wissen nicht genug über den Heimweg. Wir brauchen mehr Informationen, mehr Details und mehr Fakten. Wie ist seine Antwort? Geschwister, es ist sehr wichtig, aktuell informiert zu sein. Ich gehöre zu den Leuten, von denen ich habe den Anspruch, ich möchte informiert sein. Adventisten sollten informiert sein. Es ist gut, ein informierter Christ zu sein, was geschieht aktuell. Aber Vorsicht, Vorsicht. Ich warne euch, man kann vor lauter Details und Fakten zum Zeitgeschehen übersehen, worum es geht, auf dem Heimweg und auf dem Weg zu bleiben. Und deswegen sagt Jesus, antwortet er so, wie er antwortet. Der letzte Wegabschnitt, dem Bräutigam entgegen hier, ist nicht dazu da, seinen Kopf mit immer mehr Fakten und Details zu füllen. Hast du gehört? Ihr merkt euch wundern, dass das von mir aus meinem Mund kommt. Aber es ist so, wir müssen im Fortschritt müssen wir uns überprüfen, womit wir uns jetzt unsere Zeit hauptsächlich verbringen. Es geht nicht darum, unseren Kopf zu füllen, sondern immer mehr, sondern es geht darum, wie lernen wir jetzt auf diesem Wegabschnitt vollständige Abhängigkeit von Gott. Totale Abhängigkeit, denn dieser Weg, den ihr hier im Bild seht, verlangt nicht weniger als vollständige Abhängigkeit von Gott. Ich komme noch drauf. Jesus gibt Thomas und uns damit die alles entscheidende Antwort. Schaut nach. Er nennt nicht noch mehr Details, die hat er in Matthäus 24 auch genannt, verschiedene Details. Aber er nennt nicht noch mehr. Er gibt ihm die entscheidende Antwort oder besser gesagt die Roadmap für den Heimweg. Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, springt jetzt gleich in Vers 2. Dann werdet ihr sehen, dass zum Vater bedeutet, nach Hause in die Wohnung. Er sagt, ich habe Wohnungen vorbereitet, damit ihr seid in den Wohnungen, wo ich bin. Zum Vater meint nicht irgendwie was Balsam formuliert. Es ist die Wohnung. Er sagt, niemand kommt in seine Wohnung, niemand kommt nach Hause, außer durch mich. In dieser Analogie zwischen Heimweg und Christus selbst steckt eine enorm wichtige, grundlegende Wahrheit, die wir verstehen müssen. Müssen. Nämlich, ich werde es mehrfach wiederholen, dein Konzept von Jesus ist dein Konzept für die letzte Etappe. So wie du Jesus verstehst, so wirst du diesen Abschnitt verstehen. Ich erkläre das noch genauer. Er sagt ja, ich bin der Weg. Er macht diese Analogie und er sagt, wenn ihr mich versteht, versteht ihr alles, was auf euch zukommt. Und ihr werdet nicht nur es verstehen, ihr werdet den Weg zum Ziel gehen. Schlagt mit mir Kolosser 2, Vers 6 auf. Kolosser 2, Vers 6. Ich lese nach Luther, aber lest mal in eure Übersetzung. Habt ihr es? Ich möchte, dass ihr es seht. Paulus schreibt ja an die Kolosser einen ganz interessanten Satz, der ist mir erst lange Zeit nach meinem Bibelstudium in Bogenhofen und Theologie und so weiter, ist der mir erst aufgefallen, wie der geschrieben ist. Es geht ja nicht nur darum, dass man einen Satz schreibt, sondern wie der formuliert ist. Ich habe da mal schon Beispiele gemacht, wie zum Beispiel in 2. Petrus 3, der Herr verzögert nicht die Verheißung. Nein, das heißt, der Herr verzögert nicht die Verheißung. Das heißt nicht, da gibt es keine Verzögerung, das heißt, der Herr verzögert sie nicht. So kannst du jeden Satz unterschiedlich lesen mit der Akzentuierung. Und das ist die Kunst, die Bibel zu lesen, wie der Geist sie geschrieben hat. Und hier steht, so wie ihr den Herrn Jesus angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Wandeln ist der Begriff für den Weg, das Gehen. Wenn wir unterwegs nach Hause sind, dann wandeln wir. Und hier ist eine Wahrheit. Man könnte es auch so, ich habe eine Übersetzung gefunden, die es auch so sagt. Das heißt, ich übersetze es mal, was da steht. Da, ihr merkt da, hier ist eine Klammer mit zwei Wörtern, so, so. So wie ihr den Herrn Jesus angenommen habt, so werdet ihr auch wandeln. So wie du Jesus verstehst, so wie du dein Bild dir machst über Jesus, sein Leben, sein Wirken, sein Sterben, seine Auferstehung, sein Dienst im Heiligtum, so wie du Jesus verstehst, so wirst du dein Leben gestalten und wirst auf dem Weg nach Hause gehen. Und wenn du den falsch verstehst, Jesus, wirst du den Weg falsch verstehen und du wirst Dinge erleben, die dich dazu motivieren, umzudrehen und aufzugeben. Dein Konzept von Jesus ist dein Konzept vom Heimweg. Welchem Jesus folgst du? Folgst du dem biblischen Jesus oder irgendeinem postmodernen Konzept von Jesus? Deine Antwort darauf, Bruder, Schwester, wer immer du bist, lieber Jugendlicher, wird darüber entscheiden, ob du den Weg bis zum Ende gehst. Warum? Weil der postmoderne Jesus immer, immer in Übereinstimmung ist mit meinen Gefühlen und mit meiner Erfahrung. Was immer da passiert. Der biblische Jesus hingegen bringt meine Gefühle und meinen Willen in Übereinstimmung mit dem Gehorsam Christi. Der postmoderne Jesus predigt ausschließlich Liebe. Der biblische Jesus, der predigt immer ausschließlich nur die Liebe in der Wahrheit. Der postmoderne Jesus ist ein positiver Denker. Der biblische Jesus hingegen warnt vor Sünde und dem Gericht. Der postmoderne Jesus garantiert dir Erfolg und Wohlstand. Und der biblische Jesus garantiert dir Frieden und Heil. Der postmoderne Jesus ist beliebt und anerkannt in der Welt. Er wird gefeiert. Feiert Jesus. Worship. Lasst uns Jesus worshipen. Oh Leute, wenn ich den Satz höre, kriege ich Schmerzen. Gott lässt sich nicht worshipen. Gott geht in deine Gegenwart und du fällst zu Boden. Das ist übrigens das hebräische Wort für Anbetung. Hishachava heißt in den Staub legen. So einen Gott haben wir, der wird nicht geworshippt. Wie ein Altar, wie eine Figur. Komm, lasst uns da tanzen, lasst uns worshipen. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Er ist ein furchterregender Gott. Hast du es gehört, was der Taube gesagt hat? Furchterregend. Der macht Angst. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du vor Jesus stehst in der letzten Etappe, da oben, ich komme gleich noch dazu, ganz da hinten, falls du da hinkommst, dann wirst du sehen, dass es sich lohnt, Gott kennenzulernen, bevor man dort ist. Der biblische Jesus wird gehasst von der Welt und verachtet. Das ist die Wahrheit. Ihr könnt dazu x Bibeltexte euch bringen, lasse ich. Mit dem postmodernen Jesus geht es mir immer gut. Weißt du das? Mit dem biblischen Jesus kann ich durchs finstere Tal gehen und kann jede Entbehrung, jede Verfolgung erleben und jeden Mangel erdulden. Dein Konzept von Jesus ist dein Konzept vom letzten Wegabschnitt. Welchem Jesus folgst du? Ich spreche ganz besonders unsere Freunde und Brüder an den anderen Kirchen, die jetzt wahrscheinlich hier zuschauen, auch manche. Oder sogar hier sitzen, ich kenne nicht jeden. Gott hat dich den Weg geführt, den du gegangen bist. Das heißt nicht, dass Gott will, dass du da stehen bleibst, wo du bist. Gott möchte dich zum Ziel führen, in einer Bewegung. Die Bibel sagt, ein Geist, ein Herr, eine Taufe. Und das ist nicht die Ökumene. Wie wird sich dein Heimweg für dich gestalten, lieber Bruder? Wie wird sich dein Heimweg, die letzte Etappe für dich gestalten, Schwester? Ich möchte ganz offen mit euch sein. Der nächste Abschnitt ist den wir gerne aussparen bei Predigten. Aber wir können nicht über die letzte Etappe sprechen und diesen Abschnitt aussparen. Nämlich, dass vor uns eine Zeit der Bedrängnis liegt. Eine Zeit der Trübsal, sagt die Bibel. Nicht mehr lange, wir werden Jesus sehen mit den Augen. Ja, aber noch sind wir hier. Und noch haben wir einen letzten Wegabschnitt vor uns, die letzte Etappe. Und die letzte Etappe auf unserem Weg nach Hause wird die schönste sein, wisst ihr das? Ich wurde so angesprochen durch einen Satz, den Johannes Goletzki in einer Predigt, seiner letzten Predigten gesagt hat. Da diese im Feuerofen, es war ihr schrecklichster Tag in ihrem Leben, aber auch der schönste, das hat mich so angesprochen. Die letzte Etappe wird die schönste und sie wird die schrecklichste. Die schönste, weil je näher wir kommen und je mehr Hindernisse sich auftun, desto mehr sind wir gefordert, Jesus näher zu kommen. Wir singen zwar näher noch näher, aber meinen wir das auch? Aber es wird auch der schwierigste Wegabschnitt, weil uns Gott auf diesem Stück Weg vorbereitet, alles hinter uns zu lassen, was unseren Weg mit ihm beschwert. Und das ist nicht einfach zu unterscheiden, was sind Lasten und was ist das, was ich brauche. Wie ist es mit dem Umzug? Seid ehrlich, wenn ihr umzieht. Die meisten ziehen ja nicht so oft um. Ich habe Leute kennengelernt, die sind seit ihrer Geburt noch nie umgezogen. Die waren immer in dem Dorf, wo sie gelebt haben. Nie umgezogen, immer in der gleichen Hütte, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Jede 2,2 Jahre bin ich umgezogen. Ich will das jetzt und kann auch gar nicht das alles erzählen, aber jeder Umzug, manche von diesen Umzügen waren nicht nur räumliche Umzüge. Manche Umzüge waren existenzielle Fragen. Ich war von Herzen gern Prediger, das könnt ihr mir glauben. Irgendwann kriege ich einen Anruf, ob ich bereit wäre, ein Ausbildungszentrum aufzubauen. Es war ein Ringen. Weil gerade in dieser Zeit sowieso alles stürmte um mich herum. Aber ich habe ja gesagt. Da dachte ich, das ist es. Gleichzeitig kriege ich einen Hinweis, eine E-Mail, ich soll meine Papiere schicken nach Weimar. Sie suchen jemand für die theologische Abteilung. Ich dachte, wow, das wird immer besser. Das kann nur besser werden. 3 Wochen später kommt ein Ruf aus Kenia, ob ich nach Kenia komme, Gesundheitsarbeit zu machen. Was machen wir als Familie? Es ist eine sehr komprimierte Version, aber ich erinnere mich ganz genau, wo ich überlegt habe, was ist das jetzt? Welchen Weg soll man einschlagen? Und ich habe mich entschieden, eigentlich endgültig, obwohl ich der anderen Sachen nachgegangen bin, gebe ich zu. Aber ich habe mich entschieden, dass wir als Familie nach Afrika gehen. Weil ich wollte, dass meine Kinder die Missionsfeld kennenlernen. Und darin war kein Ruhm und keine Ehre, den Schritt zu gehen. Andere Wege wären vielleicht ruhmreicher gewesen und hätten mehr Geld mit sich gebracht. Ihr habt von Timo gehört, dass er erst dieses Jahr in der Entscheidung war. Obwohl er gläubig war, Predigten gehalten hat, ihr habt es gehört, ich will jetzt nicht seine Predigt fortführen, es ist sein Zeugnis. Aber wir saßen zusammen gegenüber an der Couch. Ich habe das mitgekriegt. Und ich bin Gott so dankbar für diesen Glaubensschritt. Ich weiß, dass du auch in solchen Situationen bist, wo Gott nicht manches fordert, sondern alles fordert. Diese letzte Etappe wird die schwierigste werden. Wisst ihr warum? Weil Gott nicht eventuell einige Bedrängnisse zulässt in unserem Leben. Das ist die 5-vor-12 Theologie. Die 5-nach-12 Theologie sagt, er wird alles verlangen. Alles. Radikal. Ich werde es euch gleich vorlesen zum Abschluss. Wir müssen zugeben, dass uns in den letzten Monaten, so geht es mir, vieles nicht gefallen hat. Geht es euch auch so? Manchmal war man versucht, wirklich zu manche Leute auf den Mond zu wünschen. brauche keine Namen sagen, sie sind Berühmtheiten mittlerweile. Und die Bibel spricht aber nicht von irgendwelchen Bedrängnissen. Sie spricht von der Bedrängnis, Matthäus 24, wo es heißt, es wird eine so große Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist von Anfang der Welt und wird nie wieder sein. Seht ihr das? Es gibt kein Beispiel dafür. Und da sind andere Sachen drin, wie Sintflut und so weiter und so fort. Da steht, das war noch nicht so. Ich weiß, dass wir dazu neigen, Texte in unserem Denken der Verkündigung auszusparen. Aber gerade die schwierigsten Wegabschnitte erfordern die beste Planung. Mein Sohn, mein ältester Sohn Elia ist Bergsteiger und er liebt es. Es ist seine zweite Heimat. Er geht auf in den Bergen. Und manchmal macht er Sachen, wo ich nur noch bete, wo ich sage, lieber Gott, ich bin da anders, ich habe keine Höhenangst, aber ich mache keinen Schritt, wo ich nicht weiß, warum ich den tun soll. Warum soll ich den machen? Ich meine, es kann mein letzter sein, warum soll ich den machen? Wir waren 2000, also bevor ich verheiratet war mit Regine, waren wir im Berner Oberland mit ihrer Schwester. Und sie ist auch so eine Bergmensch. Und sie nahm uns mit ins Berner Oberland. Ich musste ehrlich sagen, ich kannte Strände in Italien, jeden Strand in Italien, aber ich war noch nie in den Bergen. Das war das erste Mal. Und es war so schön, das war herrlich. Oh, ich konnte mich nicht satt sehen. Und wir haben keine Ausrüstung dabei gehabt, so irgendwie so Latschen, so Großstadttreter und einen Lederrucksack, der hin und her schwabbelte. Und wir sind dann gegangen, wenn ich heute drüber nachdenke, ich würde heute sagen, seid ihr wahnsinnig. Und wir sind da gegangen und an einer Etappe wollten wir dann, haben wir von weiter gesehen, wir wollen da diesen Weg gehen und dann kommt ein Eisfeld und da laufen wir wieder zurück. Sah alles ganz easy aus, von Weitem. Und als wir näher kamen, sind wir auf den Pfad gekommen, buchstäblich. Ich habe gedacht, als ich das Bild sah, das hat ein rumänischer Bruder, hat das gezeichnet. Der lebt in Deutschland. Und ich dachte, das ist unfassbar. Senkrechte Wand, Abgrund. Genau das passierte. Wir waren so weit gegangen, wir konnten nicht mehr zurückgehen. Aber jetzt kam ein Problem. Jetzt kam ein Pfadabschnitt, der war genau so breit, 25 bis 30 Zentimeter. Der war so, dass ein Schuh nicht mal drauf gepasst hat, wenn man so steht. Und da eine Wand senkrecht und da ging es 400 Meter runter. Ich bin kein Angsthase, aber ich sagte, da gehe ich nicht lang. Meine Frau dachte zum Glück genauso. Und dann hat uns meine Schwägerin einen Weg geführt, dass wir das umklettern können. Auf diesem Weg des Umkletterns, ich war in der Mitte, Bettina vorne, Regine hinten. Und ich hatte, muss ich ehrlich sagen, auch Muffe. Aber ich wusste, wie man damit umgeht, weil ich auf dem Bau gearbeitet habe. Und wenn man auf dem First läuft, in 30 Meter Höhe oder irgendwas, dann weiß ich, was man tun muss, um das auszublenden. Man guckt einfach dahin, wo man geht und nicht woanders hin. Nur dahin, wo man geht. Und ab einem gewissen Punkt höre ich die Regine, die sagt, ich komme nicht weiter. Da war Folgendes passiert. Wir mussten, damit wir da vorbeikommen, ein Stück 2-3 Meter hochklettern. Ohne Seil, ohne irgendwas. Das war so ziemlich steil. Aber gut griffig. Und wir steigen hoch und ich war ungefähr 3-4 Meter vor ihr. Und dann drehe ich mich um, gucke, was los ist. Und sie hatte gegriffen und dieser Stein löste sich. Und der Stein hat sich gelöst. Und sie verfiel in eine Schockstarre. Sie konnte sich nicht mehr bewegen. Egal, was du zu ihr gesagt hast, sie konnte sich nicht mehr bewegen. Die Schwester, erfahrene Bergsteigerin, hat alles versucht. Mach jetzt das und tu das und dies und da. Alles hat nichts genützt. In dem Moment ging meine Angst komplett weg. Ich habe mich umgedreht, habe zwei Stellen gesucht, wo ich meine Hacken rein, habe mich über den Abgrund gebeugt und habe meine starke Männerhand ausgestreckt und habe gesagt, nimm meine Hand. Ehrlich. Wir waren ja nicht verheiratet, wir mochten uns und ich glaube, alles Weitere hat sehr dazu beigetragen, dass mein Punktescore nach oben ging. Und ich steckte die Hand raus und Sie konnte nicht loslassen. Es ging nicht. Sie hat das nicht geschafft. Da war eine Starre, eine physiologische Starre, die natürlich hier oben ist. Das ist nicht der Arm, der kann sich natürlich bewegen, aber der wird hier oben gesteuert. Es geht nicht mehr weiter. Ich habe es geschafft. Ich habe gesagt, ich habe die Kraft, dich zu ziehen. Glaub mir es einfach. Ich weiß, was ich sage. Du musst mir nur die Hand geben. Alles andere musst du nichts mehr machen. Ich ziehe dich. Du musst nicht mal laufen. Ich ziehe dich da hoch. Damals habe ich noch auf dem Bau gearbeitet, da war ich noch kein Prediger. Da hatte ich noch ein bisschen andere Formen. Und ich habe es geschafft. Etwa nach 10 Minuten nimmt sie meine Hand. Und ich habe es so zugedrückt. Die hat nachher Abdrücke gehabt von allen Fingern. Und ich habe sie direkt, die musste nicht laufen, ich habe sie direkt über diesen Huppel hochgezogen. Und sie guckte mich an. Alles Weitere sage ich lieber nicht. Guckt gerade zu. Aber ich war erstaunt. Ich war erstaunt darüber, wie der Kopf verursachen kann, dass du keinen Schritt mehr gehen kannst. Ich bin kein Mediziner, aber das ist möglich. Du hast eine Starre, es ist aus. Da kann jemand predigen, sagen, was er will. Das Einzige, was sie dazu verursacht oder veranlasste, das zu tun, war, dass sie wusste, ich habe auch schon Zementsäcke getragen, die mehr wiegen als sie. Und das hat ihr Vertrauen gegeben. Das Einzige war Vertrauen, nichts anderes. Nichts anderes. Der Griff. Wir konnten das damals umsteigen. Auf dem Weg gibt es keinen Ersatzweg. Es gibt nur diesen einen Weg. Dein Konzept von Jesus ist dein Konzept vom Weg. Aber auch umgekehrt. Dein Konzept vom Weg ist dein Konzept von Jesus. Hört mal Zeugnisse für die Gemeinde, Band 3. Bedrängnisse, Leiden, Versuchungen, Widrigkeiten und unsere vielfältigen Prüfungen sind Gottes Werkzeuge, um uns zu reinigen, zu heiligen und für die himmlischen Kornkammern vorzubereiten. Und wenn wir vom himmlischen Heiligtum sprechen, dass jetzt Yom Kippur ist, dass wir gereinigt werden, an was denkt ihr dann? Na klar, an Vergebung eurer Sünden. Ist ja ein wichtiges Werk. Aber habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass Schwierigkeiten ein Prozess, ein Werkzeug, ich zitiere, ein Gotteswerkzeug sind, um euch zu reinigen? Ihr habt doch Jesus, der für mich gestorben ist, der reinigt mich von Sünde. Ich sage, Herr, vergib mir. Jetzt bin ich rein. Ja, 1. Johannes 1,9. Ja, das ist Heiligtum, Reinigungsphase. Wir leben darin. Aber sie sagt uns, Gott reinigt uns nicht nur durch Vergebung. Er reinigt uns durch Schwierigkeiten. Von was? Von dem, was uns hindert, da hochzukommen. Unser Ego, unser Ich. Eine falsche Erwartung darüber, wie sich unser Weg gestalten wird auf dem Weg zur Wiederkunft, kann unseren Glauben schwächen und zurückwerfen. Gerade der Glaube mit Jesus müsse mich in dem Leben immer, immer dahin führen, dass alles gut läuft für mich. Ist ein Irrglaube, der sich auf ein Missverständnis aufbaut eines Bibeltextes. Den möchte ich mit euch klären. Schlagt bitte rauf, Römer 8. Ich weiß, dass du den Text wahrscheinlich selber schon gebraucht hast, vielleicht sogar so, wie ich ihn gerade nenne. Es ist ein Missverständnis, das dir deinen Heimweg richtig vermiesen kann. Wir wissen aber, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Haben wir den nicht schon oft zitiert? In schwierigen Momenten, wenn Leute nicht mehr weiter wussten und man ihnen Mut machen wollte, vertrau auf Gott und er wird alles zum Guten führen. Nach dem Motto, egal was passiert, das Ergebnis wird immer gut für dich ausgehen. Du hast für Gott deinen Job riskiert, du wirst einen besseren bekommen. Dein Auto wurde beim Missionseinsatz mutwillig zerstört, Gott besorgt dir ein besseres und neueres. Ich weiß, dass Gott das kann, ich habe das erlebt. Unser Auto ging kaputt, wir wussten nicht mehr, wie wir es kaufen sollten, als Prediger war das noch, und wir hatten einfach das nicht, bumm. Ich war dann in Graz in der Gemeinde zu einem Wochenende und ich habe keinen Ton erwähnt davon. Keinen Ton, nicht eine Silbe erwähnt davon. Und nach der Predigt kommt ein Bruder zu mir, ich wusste noch nicht mal, ob er ein Bruder ist. Ein Mensch, da war eine Schlange und dann stand er dort, kein Ton gesagt. Und er guckt mich an, kommt zu mir, nimmt seine Visitenkarte und sagt, brauchst du ein Auto? Ich dachte, was ist hier los? Ich gucke die Visitenkarte an und ich übertreibe nicht. Ich weiß nicht, ob er das jetzt sieht. Er sagte, brauchst du ein Auto? Nächster Satz, komm morgen bei mir vorbei. Bin hingefahren, nachdem ich fertig war, sagt, hier ist ein Auto für dich, nimm's mit, 4 Jahre alt. Unfassbar, ich weiß, dass Gott das kann. Wir haben es sogar mehrfach erlebt, nicht nur einmal. Er kann das, aber das ist nicht die Botschaft von Römer 8. Da steht das Beste. Er wird alle Dinge, jede Situation, alles, was passiert, wird er zum Besten führen. Was ist das Beste in der Krisenzeit? Neues Auto? Ist das das Beste, was Gott mir lehren kann in einer Krisenphase? Was wäre nach dieser Auslegung das Beste für einen christlichen Märtyrer? Sagt's mir, der in der Arena von Löwen in Stücke gerissen wird. Was ist das Beste für ihn? Ich weiß, was jetzt in euren Köpfen ist, deswegen frage ich's. Was ist das Beste für den Märtyrer, der in der Arena ist? Ich wage es jetzt mal zu fragen, was ist das Beste für ihn? Natürlich, ich habe es schon gehört. Das ewige Leben. Davon spricht Römer 8 überhaupt nicht. Schaut mal. Ich denke gerade eben jetzt noch an eine Frau in Kenia, die ich kennengelernt habe. Die war zu evangelistischen Vorträgen. Sie hat die Wahrheit angenommen. Und sie wusste, was das bedeutet. Sie wurde von ihrer Sippe verstoßen, von ihrer Familie und von ihrem Ehemann. Sie hatte Kinder. Wurde komplett verstoßen. Sagt mir, was ist das Beste für sie? Und wieder werde ich dir sagen, naja, sie hat aber das ewige Leben. Das ist nicht das Thema von Römer 8, das ewige Leben. Keine Ausflucht, hier bleiben, auf dieser Erde. Was ist das Beste für diese Situationen? Und wir werden in solche Situationen kommen vielleicht. Vielleicht wird mancher von seinem Lebenspartner getrennt werden, weil er diesen Weg gehen wird. Vielleicht werden unsere Kinder sich gegen einstellen. Wir wissen es nicht. Vielleicht werden wir verstoßen werden. Vielleicht werden wir ausgeschlossen werden aus einer Gemeinde. Heißes Thema. Aber Ellen White sagt, dass ganze Gemeinden fallen werden in der letzten Zeit. Also, was ist das Beste in Römer 8, 28? Schaut mal in Vers 29. Er erklärt den Sachverhalt, was das Beste ist im Vers zuvor. Was steht da? Es ist, Leute, es ist so fantastisch, diese Erkenntnis. Nämlich, dass Gott aus allen Situationen heraussteht, dort wirken wird. Lesen wir mal. Denn die er ausersehen hat, die hat er vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, Geschwister. Das ist das Beste, das Gott verspricht in jeder Situation. Egal was kommt, verspricht er dir, dass er in dieser Situation dich dennoch sich gleichstellen kann. In sein Ebenbild dich führen kann in dieser Phase. Das ist das Beste. Das Beste also, in allen Dingen, in allen Situationen, jetzt und in der Zukunft, die wirken wird Gott, ist nicht das Happy End, sondern dass wir dem Bild seines Sohnes gleichgestellt, lest weiter, und verherrlicht werden sollen. Das ist das Beste. Das Allerbeste. Und das ist nicht nur das Beste, das ist das, was den Märtyrer, was die Dame in Kenia, das ist das, was durchhält, weiterzugehen. Nicht das Auto, nicht die Dinge, die Gott mal auch geben kann. Aber das ist nicht die Garantie, dass du durchhältst. Römer 8,30, lesen wir weiter. Die aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Seht ihr, was der Punkt ist? Von Römer 8,28, egal was kommt, dann kommt ja der Text weiter ab Vers 31. Was sollen wir hierzu sagen? liebe Brüder. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Dann zählt er auf Schwert, Hunger, Pest, alles was kommt, Mächte, Dämonen. All das kann uns nicht von der Gewissheit trennen und von der Erfahrung, dass Gott uns in all dem gerecht macht und ihm gleichgestaltet. Was für eine Verheißung. Willst du vorbereitet sein für die letzte Etappe? Willst du erleben, dass wir unabhängig wären von Autos und tollen Jobs, die Gott mir geben kann, weil ich den Sabbat treu war? Schön, wenn er es tut. Ich habe das gehört von Brüdern, die das erlebt haben. Kündigung angedreht, Beförderung erlebt, weil sie durchgehalten haben. Ich habe das gehört. Aber es gibt etwas Besseres. Das Bessere ist, dass Gott dich in jeder Situation gerecht macht und Christus gleich gestaltet in jeder Situation. Schau nach Golgatha. Wenn wir in diese letzte Etappe der Predigt kommen. Ich lebe jetzt in der Gnadenzeit, ich habe es gesehen. Schau nach Golgatha, Bruder. Schau nach Golgatha, liebe Schwester. Was war das Beste für Jesus? Sagt's mir. Ich werde ja auferstehen. Was war das Beste für Jesus? Schmerz, Tod, Spott? Sagt's mir, was war das Beste für Jesus auf Golgatha? Die Bibel sagt, er wurde dort am Kreuz verherrlicht. Was aussah wie ein Versagen, was aussah wie die totale Pleite von außen, war in Wirklichkeit der Todesstoß für Satan. Das hat Gott vor mit uns hier auf dem Weg. Das, was aussehen wird als komplettes Versagen in der Welt, Jobverlust, Karriere abwärts gestiegen, Autoverlust, abgedreht der Hahn, Geldkürzungen, Gesundheitsversorgung, stopp damit, Bankkarte gesperrt, all das ist ein Bild für totales Versagen. Diese Adventisten sind komplette Loser. Und indem sie dort stehen in dieser Welt als Loser, ist genau das, was zu ihrer Verherrlichung, zu ihrer Gerechtigkeit der ganzen Welt und dem ganzen Universum sagen wird, das sind meine Leute. Wie bei Hiob. Sagt mir schnell noch, was war bei Hiob das Beste? Vorsicht, wir verstehen Hiob nicht. Es geht in Hiob nicht um Leid. Hiobs Botschaft. Nein, es geht nicht um Leid. Was war in Hiobs Leben das Beste? Ich weiß, was ihr in den Gedanken habt. Ich weiß es. Sagt's ruhig. Was war das Beste? Die Scheune ist wieder gefüllt, die Herde ist wieder da, die Familie werden wieder. Ich weiß nicht, ob die, ich nehme an, dass es neue Gezeugte waren oder vielleicht sind die auferweckt worden. Es war alles wieder da. Hiob ist als reicher Geschäftsmann, er ist einfach wieder eingesetzt. Vielleicht hat er seine Frau verloren, ich weiß nicht, ob die sich bekehrt hat von lass den Gott fahren. Aber versteht ihr, wir denken, das war das Beste. Schau, der hat durchgehalten, zum Schluss hat er alles wieder gehabt. Nein, das war nicht das Beste. Wisst ihr, was steht in Hiob 42? Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich hatte nur von dir vom Hörensagen gehört. Dieser Mann, von dem am ersten Kapitel steht, das war ein frommer Mann. Ein frommer Mann, es wurde nichts Falsches an ihm gefunden. Der sagt, ich habe dich nur vom Hörensagen gehört. Das Beste für Hiob war, nun hatte ich mein Auge gesehen. Er hatte jetzt verstanden, dass dieses Leid in Wirklichkeit nach außen ein kompletter Verlust war. Und deswegen haben seine Freunde ihn so bearbeitet. Habt ihr mal geschaut, das ist jetzt nicht die Zeit, habt ihr mal geschaut, was die alles sagen, die Freunde? 40 Kapitel fast, Predigt über Gott. Könnt ihr eine Irrlehre finden bei den Freunden? Keine Irrlehre. Die haben nur gute Sachen gesagt über Gott. Und Gott muss sagen in Vers 7 und 8 zu Eliphas von Teman, mein Zorn ist entbrannt über dich und deine Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Unfassbar. Wir sind die Hiobs der Endzeit. An uns wird demonstriert werden, dass Gott gerecht ist und liebenswert ist, auch wenn wir nichts mehr besitzen. Wir lieben unseren Gott nicht, weil er uns segnet und uns das Auto gibt. Wir lieben Gott nicht, weil er uns den Job erhält. Und was immer in diesem Herbst kommt und diesen Winter an Maßnahmen, vergess es nicht. Wir haben nur einmal die Möglichkeit, den letzten Weg zu gehen. Nicht dreimal, nicht viermal, nicht fünfmal. Nur einmal hast du die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. Und es wird entscheiden, ob du zurückbleibst, stehen bleibst. Und ich schließe hier mit dem, was ihr hier seht. Einer der schönsten Erfahrungen der letzten Tage. Ich habe mich reingebohrt in diesen Abschnitt. Ich lese euch was, während ihr das Bild anschaut. In jedem Gebot, in jeder Verheißung des Wortes Gottes steckt die Kraft, das Leben Gottes selbst, durch das das Gebot erfüllt und die Verheißung verwirklicht werden kann. Wer das Wort im Glauben annimmt, empfängt das Leben und den Charakter Gottes selbst. Ihr seht hier die Adventgeschichte in einem Bild, wenn ihr nochmal weitergeht, schnell auf die große Version. Ihr seht es in einem Bild, die ganze Adventgeschichte. Kürzer kann man das nicht predigen, die Adventgeschichte. Durch inspirierte Worte 1868 hat Gottes Botin uns gezeigt, was auf uns zukommt. Nein, da ist nichts drin von Gesetzen, nichts von Agenda 2030, da ist nichts dergleichen da drin. Da ist nur zwei Botschaften, zwei konkrete Botschaften. Und der Höhepunkt, die Kulmination, hängt in diesem Seil. Die Vision beginnt mit einer großen Anzahl von Leuten, die sich für die Reise bereit machen. Und sie identifiziert diese Gruppe als Adventisten. Gottes Volk, das dem Mitternachtsruf folgt, geht aus, dem Bräutigam entgegen. Und von Anbeginn geht der Weg bergauf und er wird immer steiler und er wird immer schwieriger. Und sie schreibt selber dazu, als wir weiterzogen, wurde der Weg immer schmaler und steiler. An manchen Stellen schien er so schmal zu sein, dass wir zu dem Schluss kamen, dass wir mit dem beladenen Wagen nicht mehr weiterfahren konnten. Wir machten sie von den Pferden los, nahmen einen Teil des Gepäcks vom Wagen, luden es auf die Pferde und reisten zu Pferd weiter. Ich verkürze das jetzt alles auf einen Punkt. Die Reise beginnt mit vollem Wagen, geht weiter zu Pferd, was ich nennen würde heute unsere Mobilität. Dann geht es zu Fuß weiter. Dann zu Fuß ohne Gepäck. Dann müssen Sie die Schuhe ausziehen und auf Socken gehen. Das ist schon heftig, oder? Was war Lots Frau für ein Problem? Ihr Gefühl sagt ihr, das ist zu viel verlangt für mich. Auf Socken gehen. Ich meine, ich kenne zwar jemanden, der 15 Jahre barfuß lief, aber... Und jetzt, schließlich sieht sie das Adventvolk mit nackten Füßen ohne Strümpfe gehen. Geschwister, was will er uns mitteilen, Gott? Je näher wir Gottes Reich kommen, desto mehr bereitet Gott dich vor und mich, alles zurückzulassen. Alles, alles. Je näher wir zur Heimat kommen, desto steiler wird der Weg, ja, und wir müssen mehr zurücklassen. Sie sieht sogar, wie das noch wenig Übrige, sie immer noch runterzieht zum Abgrund. Das Wenige. Und dann kommen die Seile. Und ich möchte hier den Abschlussgedanken von ihr selber vorlesen. Da kommen auf dem Weg Seile plötzlich, nicht erst zum Schluss. Das habe ich früher immer gedacht. Nein, schon während dem Weg kommen Seile von oben. Und ich habe mir gedacht, was sind diese Seile? Was sind diese Seile, mit denen Gott uns garantiert, dass wir bis zum Schluss nicht nur an den Weg kommen, da am Ende, sondern dass wir diesen unüberwindlichen Abgrund überwinden können und uns rüberschwingen können in die Heimat? Was sind diese Seile? Und wer hält sie fest? Das ist die Frage in dem Traum. What holds the cord? Was hält diese Seile? Du siehst es nicht, du siehst nur die Hilfe, du siehst nur das Mittel. Du siehst aber nicht alles dahinter. Und ich fand sie in die Bibel, die Seile. Die Bibel erklärt sich immer. Gott hatte sein Volk aus Ägypten womit rausgezogen? Hosea, dort steht, ich zog dich mit Seilen der Liebe heraus aus Ägypten. Und er meint seine Gebote damit. Das sind die Seile. Vertraue ich Gottes Wort? vertraulich unterwegs nach Hause? Leuchtet Herr dein Licht, wie geht's weiter? Auf dein Wort zu trauen, das sind die Seile. Und mehr wirst du nicht bekommen als nur die Seile. Du weißt nicht, ob sie halten oder nicht halten, aber du bekommst sie. Und sie schreibt, wir dachten dann an diejenigen, die sich nicht an die Einschränkungen, was für ein Wort, die sich nicht an die Einschränkungen und Entbehrungen gewohnt hatten. Wo waren sie jetzt? Sie waren nicht mehr da. Bei jedem Zurücklassen von Ballast blieben einige zurück und nur diejenigen. Hört euch an, das Merkmal der Übrigen. Nur diejenigen, die es gewohnt waren, Entbehrungen zu ertragen, blieben übrig, die Übrigen. Die Beschwernisse des Weges machten diese noch eifriger, bis zum Ende durchzuhalten. Wer sind diese, die auf dem Weg bis zum Schluss durchhalten? Werde ich einer von ihnen sein? Wirst du einer von ihnen sein? Wir sind alle auf diesem schmalen Weg unterwegs, Geschwister. Und keiner von uns weiß genau, was noch auf uns zukommt. Werde ich einer von denen sein, die die Entbehrungen ertragen? Wir haben eine Verheißung. Römer 8. Das Beste ist, dass wir verwandelt werden in seine Herrlichkeit, in sein Wesen. Dann wird sein Leben zu meinem Leben, sein Kreuz zu meinem Kreuz, sein Sterben zu meinem Sterben, seine Auferstehung zu meiner Auferstehung. Aber auch sein Überwinden der Sünde wird zu meinem Überwinden der Sünde. Seine Gerechtigkeit wird meine Gerechtigkeit. Seine Verherrlichung wird meine Verherrlichung. Das bedeutet es, an Jesus zu glauben. Nicht mit Worten. Paulus sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Diese Kraft liegt im Wort Gottes. Das ist das Einzige, was dich tragen wird, dass Gott es gesagt hat, dass andere vorausgegangen sind vor dir diesen Weg und Jesus selbst diesen Weg beschritten hat. Ich möchte dich fragen jetzt abschließend, was dein Paket ist, deine Last. Ich weiß, dass da ein Paket ist. Ich weiß, dass es da Lasten gibt. Ich weiß, dass manche kämpfen in ihren Ehen. Ich weiß, dass manche kämpfen mit stofflichen Bindungen. Ich weiß, dass manche Leute kämpfen mit visuellen Bindungen. Eine Seuche, die durch die Gemeinde geht. Ich weiß, dass manche von uns verzweifeln, weil sie erwarten, dass das Beste sein muss, dass es mir besser geht als vorher. Ich weiß, dass hier viele von uns hier sitzen, die so ähnliche Pakete haben. Was machst du mit dem Paket? Warten, bis es ganz dick wird? Warum nicht heute das Paket ablegen? Warum nicht jetzt? Es ist einfach zu reden. Es ist etwas schwieriger zu handeln. Pakete werden vor sich hergeschoben. Es kommt schon noch ein Moment, da werde ich das klären in meinem Leben. Es wird ein besserer Zeitpunkt geben. Irgendwann gibt es einen besseren Zeitpunkt. Was ist, wenn der Zeitpunkt nicht kommt? Den Text, der vorher gelesen wurde von Stan, in Hebräer 12,1. Lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert. Da steht das griechische Wort für Ballast. Alles ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstreckt. Wisst ihr, dass es momentan eine Theologie gibt, sagt, du kannst gar nicht die Sünde vollständig ablegen. Merkt ihr im Kontext der Heimatweges, woher diese Theologie kommt? Du kannst nicht wirklich die Sünde ablegen. Nein, es ist eine Projektion aus meinem Leben. Das ist nicht die Erfahrung, die Jesus uns schenken möchte. Gibt es in deinem Leben jetzt eine Last, die du vor dir herschiebst? Irgendeine Last? Menschenfurcht? Andere Symptome? Mit Menschen zerrüttet. Vielleicht überlegst du dir die Scheidung. Vielleicht hast du dich schon getrennt und man hält noch Sachen aufrecht. Möchte ich einladen, jetzt in diesem Augenblick, genau jetzt, nichts vor dir herzuschieben. Wenn Gott zu dir gesprochen hat in den letzten Minuten und dir eine Last gezeigt hat, ganz konkret, dass du die Chance nützt. Das ist eine Gebetsversammlung. Wir haben vorhin um den Spätregen gebetet. Es ist nicht einfach ein Vortrag, eine Predigt, okay, wir singen, es geht weiter. Wir sind in der letzten Phase. Wir wissen nicht, wann wir die Möglichkeiten haben, so einfach die Dinge vor Gott zu bringen. Ich möchte dich einladen, das zu tun jetzt. Ich möchte nichts Dramatisches machen hier. Bin ich nicht der Typ dazu. Ich möchte aber fragen, wenn jetzt Gott dir in deinen Sinn ganz konkret eine Last in deinen Kopf gelegt hast, an der du arbeitest, vielleicht schon länger Zeit arbeitest, eine Last, Angst vor Verlust von Job, weil du dich nicht impfen lassen willst, Angst vor irgendwelchen Menschen, Dinge, die du nicht überwinden kannst, sei es, was es will. Wenn das der Fall ist, bitte ich dich, ich stehe schon, dass du stehst, dass du Gott das zeigst, dass du es nicht weiter vor dir schiebst, dass du das nicht weiter in die Zukunft schiebst. Vielleicht willst du dich schon lange taufen lassen, aber da fehlt noch das, da fehlt noch jenes und da oder vielleicht hier und jenes. Tu das nicht. Gibt es jemand hier oder unten im Überlaufraum oder zu Hause jetzt bei dir im Wohnzimmer? Ist da jemand, der sagt, ich habe eine Last und die schiebe ich schon ewig mit mir her und die behindert mich, die macht mein Glaubensleben krank. Sie stört Beziehungen. Ich lebe eine Fassade, die anderen wissen es vielleicht gar nicht. Dann möchte ich dich bitten, dass du da, wo du stehst, aufstehst für ein Gebet. Ein Gebet nur jetzt für dich. Wir schließen nahe mit einem gemeinsamen Gebet an. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, Beate, da aufzustehen. Wir kennen uns lange. Aber Gott hat einen wunderbaren Weg für dich und für jeden Einzelnen, der jetzt da steht. Wisst ihr, was ich erlebt habe in der Ausarbeitung? Gott hat mir gezeigt, dass ich nicht bereit bin. Ihr sitzt da im Fernsehen und ihr seht Prediger. Ihr seht Leute, die gut reden können. Ihr seht Leute, die der Inbegriff sind für adventistisches Gedankengut. Und ihr habt keine Ahnung, wie der Satan an diesen Leuten arbeitet. Ich bin in der Ausarbeitung für eine Predigt für die letzte Etappe. Und jeder Text, jedes Zitat zeigt mir, dass ich das eigentlich gar nicht erfülle. Ich muss an Amasia denken, wir haben hier eine Andacht gehabt unter Evangelisten, wo es in 2. Chronik 25 heißt, er tat nur, was dem Herr wohlgefiel, aber nicht ganz. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und auch sein Vater, Joasch, genau das Gleiche. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er hat Reformen verursacht, Joasch. Lest nach, der hat Reformationen in Israel gebracht. Aber steht, aber nicht ganz. Er hat nämlich Altäre stehen lassen, Höhenaltäre hat er stehen lassen. Und ich weiß, dass es in unserem Leben Altäre gibt, die keiner sieht. Wir haben die in Ecken gestellt, wo keiner Zugriff drauf hat. Und ich möchte bereit sein, ich möchte nach Hause. Und ihr wisst, ich bin kein hier Charismatiker oder irgendjemand, der hier irgendwas, das ist nicht meine Art. Aber es ist Zeit, ehrlich zu werden, Geschwister, es ist Zeit, ehrlich zu werden. Es wurde schon so viel gesagt in den Predigten. Es ist höchste Zeit. Es ist nicht 11:55, es ist 11:55. Wir leben in der Verzögerung. Ich möchte jemanden fragen, ich weiß es nicht, ich kenne hier so wenige, also einige. Gibt es jemand hier drin, der sagt, eigentlich weiß ich, dass ich mich taufen oder wieder taufen lassen muss, weil ich so weit weg bin, auch wenn es andere nicht gemerkt haben. Gibt es hier jemand, der sagt, ich schiebe das vor mir her, ich weiß, ich müsste eigentlich mich taufen lassen? Vielleicht bist du so weit weg gewesen die letzten Jahre, dass es eigentlich gut wäre, dass du dich wieder taufen lässt. Auch dich möchte ich einladen, dass du im Stillen, hier ist nichts dramatisch, im Stillen einfach Gott zeigst. Gott sieht es, das ist entscheidend. Schau nicht, was andere denken und wie sie dich anschauen. Was nützt es, diese Fassade zu halten, bis es nicht mehr geht und dann abzustürzen vom Weg? Was nützt es? Geschwister, ich würde gern ganz konkret jetzt für die Personen, die stehen, beten. Wir werden nachher noch ein gemeinsames Gebet haben. Aber ganz konkret jetzt für uns, die wir sagen, ich bin nicht ganz bereit. Ja, ich tue, was dem Herrn wohlgefällt, wie Joasch, wie Amasia und die anderen. Aber nicht ganz. Da gibt's was. Wenn du so empfindest, dann möchte ich jetzt für dich beten. Ich lade euch dazu ein, es ist eure Entscheidung, ob ihr kniet, steht, es ist eure Sache. Ich möchte gern für euch, mit euch, auch für mich, für uns alle, ein Gebet sprechen, die jetzt stehen. Vater, danke, dass du uns in unserer Begrenzung, danke, dass du uns in unserer armseligen Verfassung, in der wir als Laodicea uns befinden, und das ist kein theologisches Geplänkel, wir sind armselig, weil wir das Beste immer meistens dahin gedeutet haben, dass irgendwie, was wir aufgeben oder verlieren, dass wir es ersetzt bekommen. Wie oft haben wir dich vielleicht missbraucht, unseren Bedürfnissen zu dienen und haben versäumt, dass das Beste ist, dass du uns deinem Sohn, Jesus Christus, gleichgestaltest, dass wir gerecht werden, wie du gerecht bist, dass wir Sünde überwinden, wie du Sünde überwindest, dass wir aufhören, mit Sünde zu spielen, dass wir ehrlich sind und aufräumen. Wir wissen nicht, was in diesem Herbst passiert, im Winter passiert. Wir wissen, dass es Leute gibt, die uns verspotten, die lachen darüber. Was wird der Tag kommen, wie Peter Hane sagte, wo Schluss mit lustig ist? Wir wollen da nicht drauf warten. Wir wollen jetzt, in diesem Augenblick, wollen wir Erweckung erleben. Wir bitten dich um deinen Spätregen. Wir bitten dich darum, dass du unsere Herzen bewegst. Ich bitte ganz besonders für jeden, der hier gestanden ist gerade, einschließlich mir, dass wir Adventbewegung sind, mit ganzem Herzen, dass wir bereit sind, alles zurückzulassen, dass wir bereit sind, dir zu folgen, wohin du auch gehst. So heißt es in Offenbarung 14, von denen, die dem Lamm folgen. Ich würde gerne jeden Einzelnen mit Namen erwähnen, aber Herr, du kennst sie. Segne uns und alle, die zu Hause diese Entscheidung getroffen haben. Bitte einige uns im Geist und in der Wahrheit und bereite uns vor, dir zu begegnen. Danke, Herr Jesus, dass du gnädig bist und barmherzig. Danke, dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit, von aller Falschheit, von allem politischen Geschachere in der Gemeinde, von allen liberal-konservativ Irrglauben, dass du uns rufst, diesem Licht zu folgen bis zum Schluss, dass wir deinen Geboten gehorchen, diesen Seilen, mit denen du uns herausziehen willst aus Ägypten, Sodom oder wo immer wir stecken in Babylon. Herr, hilf uns. Danke für diese Tagung, danke für diesen Moment, danke für diese wunderbaren Impulse, die wir bisher bekommen haben. Das Wort ist nah im Jeglichen von uns, Herr, noch. Und wir danken dir. Wir wollen dir in einfacher Schlichtheit unser Leben jetzt übergeben. Wir wollen dir unsere Lasten übergeben. Du hast gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. So werdet ihr Ruhe finden. Herr, nach diesem Frieden sehnen wir uns, nach dieser Echtheit sehnen wir uns. Wir sehnen uns danach, dass wir mit dir gemeinsam Überwinder sein dürfen und die Versprechen erleben dürfen, dass wir uns auf deinen Thron setzen mit dir und überwinden dürfen, so wie du überwunden hast. Herr, wer weiß, wer von uns zu den 144.000 gehören darf, von denen es heißt, sie sind aus der Trübsal gekommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen. Wir haben bisher nie Trübsal in Verbindung gebracht mit Reinigung. Bitte hilf uns zu erkennen, dass deine Mittel, Schwierigkeiten und Entbehrungen, dass es uns zum Besten dient. Wir danken dir herzlich für jeden Einzelnen, der hier ist und der sich entscheidet, sich völlig und uneingeschränkt dir zur Verfügung zu stellen. Mögest du unsere Entscheidung versiegeln mit deinem Heiligen Geist. Das ist meine Bitte und das ist mein Gebet. In Jesu Namen danken und bitten wir es. Amen.